Gemeinde Jesu darf sich in dieser Welt nie zu wohl fühlen. Sie steht immer in einer Spannung, immer in einem Kampf. Manchmal greift die Welt uns an. Wir werden verfolgt, diskriminiert. Manchmal kommt die Gefahr von innen. Manchmal kommt sie von außen, aber von einer anderen Seite in Form von Irrlehre. Paulus will der Gemeinde in Philippi Mut machen, aber er muss dabei auch gewisse Gefahren ins Auge fassen und diese versuchen zu bekämpfen. Er weiß von der Gefahr von innen in der Gemeinde in Philippi. Und diese hat er ganz besonders gegen Ende von Kapitel 1 und dann in Kapitel 2 angesprochen. Dabei hat er Jesus Christus, sich selbst und seine Mitarbeiter als Vorbild gebraucht, um ihnen zu zeigen, wie man miteinander leben kann in der Gemeinde Jesu Christi. In Kapitel 3, in dem wir uns jetzt befinden, sieht Paulus eine andere Gefahr, die von außen kommt, und er will diese bekämpfen. Er sagt, seid froh im Herrn, so beginnt er mit diesem Kapitel. Das, haben wir gesagt, ist die Erfahrung des Lebens, die höchste Erfahrung des Lebens. Wenn wir wirklich leben, das Leben wird wirklich gelebt, dann freut man sich. Dann hat man genug. Dann ist man glücklich. Nicht umsonst spricht man vom Himmel wie von einer Seligkeit. Oder dass Menschen gerettet werden, da übersetzt Luther, wir werden selig. Denn dort werden wir in der Tat selig sein. Da wird höchste Freude sein. Aber diese Freude dürfen wir schon hier auf der Erde haben, wenn wir uns an Christus freuen. Damit aber diese Freude bleiben kann, müssen diese zwei Gefahren gebannt werden. Die Gefahr von innen, das heißt, wir können wieder traurig werden, wenn wir aneinander denken. Manche von uns sind für andere eine Gefahr für ihre Freude. Und manche andere sind für uns eine Gefahr. Wir tendieren, traurig zu werden durch den Umgang mit anderen. Wir fühlen uns nicht glücklich, wir fühlen uns nicht wohl in ihrer Gegenwart. Sie sind anders, sie kommen uns in die Quere. Sie sagen Dinge, die sie nicht sagen sollten für unser Verständnis, für unsere Auffassungen. Oder sie sagen das Richtige, aber in einer falschen, sie sagen das Richtige, aber in einer falschen Weise. Einige von uns sind sehr anspruchsvoll. Und das macht uns dann gleich traurig, wenn es nicht gerade so verläuft, wie wir uns das vorstellten. Und so gibt es allerlei Anlass in der Gemeinde Jesu, traurig zu werden, in der Begegnung miteinander. Ich denke, es ist Pfarrer Schnepel, oder nein, es war wohl Professor Schlatter, der sagte, wir sind immer eine Gefahr füreinander. Jeder von uns ist eine gewisse Gefahr für den anderen. Diese Gefahr versucht Paulus zu bannen in Kapitel 2. In Kapitel 3 haben wir die Gefahr von außen, aber auch dort könnten wir traurig werden, wenn wir falsche Auffassungen aufnehmen würden. Und Paulus findet es für sehr wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Es gibt nur eine Wahrheit, sagt er. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, von dem er immer wieder spricht, als von einer Wahrheit. Und für diese Wahrheit setzt er sich ein. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Wortes Gottes. Und er ist sehr eifrig oder eifersüchtig für dieses Evangelium. Den Galatern kann er da mit sehr ernsten Worten entgegenkommen und sagen, wer hat euch dazu verführt, von dem wegzugehen, der euch rief? Falsche Auffassungen aufzunehmen heißt, von jemandem wegzugehen, von Jesus wegzugehen. Er ist die Wahrheit. Epheser Kapitel 4, so habt ihr Christus nicht gelernt. Man lernt eine Person, wenn man die Wahrheit des Evangeliums lernt. Wie denn Wahrheit in Jesus Christus ist, sagt er. In ihm ist die Wahrheit, und wenn wir die Wahrheit verlassen, verlassen wir Jesus Christus. Er weiß um diese Gefahr. Sie ist vielleicht noch nicht in der Nähe der Gemeinde von Philippi, aber er weiß, dass sie in diese Nähe kommen könnte. Sie könnte an die Tür dieser Gemeinde klopfen, wie das in Kolosse der Fall war, wie das bei anderen Gemeinden auch nicht ausblieb. Und jetzt sagt er in Vers 2, dreimal seht, seht, seht. Nehmt zur Kenntnis. Die Augen sollen auf Jesus Christus gerichtet sein, aber wenn sie auf Jesus Christus gerichtet sind, dann sehen wir auch das, was er sieht. Und unser Hirte sieht auch die Gefahren, und wir sollen uns dann in Acht nehmen. Im Grundtext steht das Wort für sehen. Wir sollen ins Auge fassen. Und das heißt, wie wir gestern sagten, einmal feststellen, es gibt diese Gefahr. Sie soll unterschieden werden von dem Wahren. Diese Leute sollen unterschieden werden von anderen. Das heißt, wir sollen den Unterschied erkennen zwischen falschen Lehren und wahren Lehren, zwischen denen, die zerschneiden, anstatt aufbauen und heilen. Und wir sollen uns in Acht nehmen und uns von ihnen distanzieren. Das heißt, wir sollen uns in Acht nehmen, Acht geben und in Acht nehmen. Seht, 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 dreimal in Vers 2. In Vers 3 zeigt er uns die Wahrheit hinter dieser dreifachen Warnung. Denn, er begründet diese Warnung, wir sind die Beschneidung, die im Geiste Gott in Verehrung dienen und sich rühmen in Christus Jesus und sich nicht auf Fleisch verlassen. Hier zeigt er die echte Wahrheit auf, die hinter dieser Warnung steht. Und was ist diese Wahrheit? Sie ist für uns nicht ganz leicht zu erfassen. So wie der Wortlaut hier steht, könnten wir sehr schnell einen falschen Weg einschlagen bei dem Versuch hier auszulegen. Zum Beispiel, wer ist hier wir? Da fängt es schon an. Wir sind die Beschneidung. Es kommt auf uns erneut eine Auffassung entgegen in dieser Zeit, bei der es um Israel geht und um die Definition von Israel. Seit vielen Jahren haben wir uns in evangelikalen Kreisen daran gewöhnt, einen Unterschied zu machen zwischen Israel und Gemeinde. In einigen Traditionen war das wohl schon immer von Anfang an der Fall, bei anderen war man dazu übergegangen, einen Unterschied zu machen. Bei denen, die aus der evangelischen Kirche kommen, war es nicht immer selbstverständlich. Aber Gott sei Dank hat sich dort das auch durchgesetzt, dass die Gemeinde nicht Israel ist, beziehungsweise die Fortsetzung des alttestamentlichen Israel, sondern ein neues Gebilde ist. Und dass Gott immer noch einen Plan mit diesem Volk hat. Das ist uns neu real geworden, als der Staat Israels gegründet wurde, 1948, und seitdem ist uns das immer wieder vor Augen geblieben, dass Israel einen besonderen Platz einnimmt in der Geschichte. Aber es kommt auf uns eine neue Gefahr in dieser Hinsicht zu. Es will in evangelikalen Kreisen die Auffassung sich Bahn brechen, dass die Gemeinde vielleicht doch das alte Israel wäre, in neuer Form, und dass Gott vielleicht doch nicht einen besonderen Plan mit Israel hätte. Und dass Gott im Neuen Testament, beziehungsweise der Heilige Geist und die neutestamentlichen Schreiber, den Begriff Israel neu definieren würde. Und da wird sehr subtil geargumentiert. Das ist die alte, eigentlich die Bundestheologie der reformierten Kirche, wobei eine stärkere Kontinuität vorhanden sein soll zwischen Altem und Neuem Testament. Und ich gebe zu, es ist immer ein Ringen in der Gemeinde Jesu, im Verständnis der Heiligen Schrift, was ist kontinuierlich und was ist anders geworden mit dem neuen Bund. Die reformierte Theologie besagt, dass es im Grunde nur einen Bund gibt. Der alte Bund ist erneuert worden. Es gibt nicht einen zweiten, einen neuen Bund in dem Sinne. Und so hätten wir also nur einen Bund und der wäre übergegangen von Israel auf die Gemeinde. Die Gemeinde wäre das neue Israel. Dem würde eine falsche oder eine zu schnelle Auslegung von Vers 3 Vorschub leisten. Denn wir könnten sehr leicht in Vers 3 auf den Gedanken kommen, dass das Wir ohne weiteres auch die Leser einschließen würde. Normalerweise lesen wir auch so. Nur müssen wir schon Grund dafür haben. Und angesichts der Tatsache, dass sonst nirgendwo definitiv der Begriff Israel auf die Gemeinde bezogen wird, sollten wir hier vorsichtig sein und nicht ohne Grund, dass wir schon auch auf die Leser beziehen. Es ist doch nicht nötig, denn im Zusammenhang scheint Paulus sich selbst und seinen Mitarbeiter bzw. andere Mitarbeiter, die aus dem Volk Israel kommen, im Visier zu haben. Hier täten wir besser, unter wir nur in diesem Fall in Vers 3 nur Paulus und Timotheus zu verstehen, weil sie Juden waren. Timotheus war Halbjude, sein Vater war ein Grieche, aber er galt als Jude und wurde auch beschnitten, weil er im Grunde zum Volk Israel gehörte. Paulus kam da anderen entgegen, ist keinen Kompromiss eingegangen in Bezug auf seine grundsätzliche Haltung, sondern er konnte einmal so handeln. Es kam darauf an, was jetzt gerade auf dem Spiel war, welche Wahrheit jetzt aktuell war. Und so war Timotheus einer, der aus dem jüdischen Volk kam und zu den echten Juden gehörte. Es war schon immer so, auch im Alten Testament, dass es zweierlei Israel gab. Es gab das biologische Volk Israel, das von Abraham, Isaak und Jakob herkam. Und dann gab es die Treuen im Volk, die Frommen, die Heiligen, die auch in den Psalmen erwähnt werden und auch in den Propheten. Die Gott treu geblieben waren, die Treue gehalten hatten. Und in der Prophetie ist dies der Rest, der einmal dabei ist. Die anderen, wenn sie nicht umkehren, sind dann wie die Heiden. Auch im Neuen Testament haben wir diesen Unterschied. In Römer 11 sind die das wahre Israel sind, die bereits den Messias angenommen haben. Die sind jetzt im Neuen Testament das wahre Israel. Im Alten Testament waren es die auf den Messias hofften und ihm die Treue hielten. Wir haben eine Liste von solchen in Hebräer 11, wozu auch Mose gehört, der schon damals Christi wegen, des Messias wegen, gelitten hatte. Wegen seiner Hoffnung auf den Messias. Aber jetzt ist das treue Israel das an den Messias glaubt. Die anderen sind verworfen, heißt es. Aber nicht auf ewig. Nur solange sie sich nicht finden lassen wollen. Aber er sagt, die Hoffnung darf nicht aufgegeben werden. Und immer wieder bekehren sich auch Israeliten und kommen dann zum wahren Israel. Und wenn Paulus gegen Ende des Galaterbriefes sagt, über die komme Friede und über das wahre Israel, dann meint er höchstwahrscheinlich die Israeliten, die gläubig geworden sind an den Messias. Und wenn er hier in Vers 3 sagt, wir sind die Beschneidung, dann spricht er hier wahrscheinlich genauso wie in Römer 2 am Ende. Das ist ein wahrer Jude, der im Herzen beschnitten ist. Nicht sind alle Heiden, die Christen werden, Juden. Nicht das, sagt Paulus, sondern die Juden, die im Herzen beschnitten sind, das sind die echten Juden. Die anderen Juden sind falsche Juden. Die sind es eigentlich in Gottes Augen nicht. Wir, Timotheus und ich, aber gleich macht er einen Unterschied in Vers 4 und spricht nur von sich, und gibt sein eigenes Zeugnis. Und das hat dann seinen Grund. Was heißt das Zweite? Die im Geiste Gott in Verehrung dienen. Wir haben verschiedene Wörter für dienen im Neuen Testament. Und das hier gebraucht wird, heißt in Verehrung, mit Hochachtung dienen. Was heißt das, im Geiste Gott zu dienen und sich rühmen in Christus Jesus und sich nicht verlassen auf Fleisch? Im Geist ist hier wahrscheinlich der Heilige Geist. Denn Geist und Beschneidung stehen hier offensichtlich ineinander gegenüber. Und im Galaterbrief haben wir den Heiligen Geist und das Gesetz, beziehungsweise den falschen Umgang mit dem Gesetz, die stehen einander gegenüber. Und so dürfte Paulus dieses Modell im Denken ebenfalls vor sich haben und den Heiligen Geist im Gegensatz zur Beschneidung hier haben. Das würde heißen, dass wir nicht uns auf das Fleisch verlassen, auf Beschneidung, auf das Gesetz, auf das Einhalten von gewissen Vorschriften, sondern wir sind in einem anderen Lager. Der Unterschied zwischen dem Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes ist dieser, dass der alttestamentliche Gottesmensch sich in einem Raum befindet, der umzäunt ist von dem Gesetz. Das Gesetz ist außerhalb von ihm und er hat sich innerhalb dieses Zauns aufzuhalten. Bleibt er in diesem Zaun, dann ist er Gott wohlgefällig. Dazu gehört auch die Herzenseinstellung. Im Neuen Testament ist dieser Zaun abgebrochen. Man ist nicht mehr unter diesem Regime. Aber der Zaun ist nicht verschwunden. Er hat einen anderen Platz eingenommen. Er ist jetzt im Herzen. Hebräer Kapitel 8, wo Jeremia zitiert ist, wird: Gott hat das Gesetz eingraviert in das Herz. Und das ist nach 2. Korinther 3 durch den Heiligen Geist geschehen. Dadurch, dass das Evangelium eingetragen ist, da hineingeschrieben worden ist ins Herz, ist auch das Gesetz hineingeschrieben in das Herz. Denn im Grunde sagt Gott nichts anderes im Evangelium, als er im Gesetz sagt. Deshalb kann er in Römer 8 sagen, was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott und tat zweierlei. Er sandte seinen Sohn, Vers 3 und Vers 4, damit wir das, was im Gesetz gefordert, damit das, was vom Gesetz gefordert wurde, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Gott hat zweierlei gesandt, seinen Sohn und den Geist. Der Sohn nimmt auf sich unsere Schuld, die wir auf uns geladen hatten, weil wir das Gesetz nicht eingehalten hatten. Das heißt, unsere Vergehungen gegenüber dem Gesetz werden getragen von einem Stellvertreter. Und wir sind vor dem Gesetz Gottes nun gerecht gesprochen. Aber damit ist das Dilemma nicht ganz gelöst. Es muss immer noch ein Weg gefunden werden, auf dem wir das Gesetz halten können. Denn das Gesetz bleibt. Gott hat sich nicht geändert. Die Form des Gesetzes kann anders werden, aber nicht das Wesen des Gesetzes, was zusammengefasst werden kann in das zweifache Gebot. Aber eben, dieses Gebot muss eingehalten werden. Vom Garten Eden bis heute hat Gott seine Meinung, grundsätzliche Meinung, in Bezug auf seine Forderung an uns Menschen nie geändert. Er will unsere Liebe haben. Er liebt uns. Und wir schreiben das sehr groß und wir singen darüber. Aber er will auch unsere Gegenliebe haben. Er will, dass wir in seiner Liebe bleiben, sagt Jesus. Und damit das möglich ist, hat er seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen, Römer 5, Vers 5, in Form seiner selbst. Denn Gott ist Liebe. Nun ist er durch den Heiligen Geist hineingekommen in unser Wesen. Nun kann Paulus in Philippa 1, Vers 8 sagen: Ich liebe euch, mich verlangt nach euch mit dem Innern von Jesus Christus. Die Liebe Christi drängt ihn von innen. Das heißt, das Wesen Gottes kommt zum Ausdruck im Gesetz und im Evangelium. Und wenn seine Botschaft ins Wesen, in unser Wesen hineingetragen wird, dann kommt es auch selber raus, dass wir lernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dass wir lernen, ihn zu lieben, dass wir lernen, was es heißt, mit Gott umzugehen. Das ist das Wesentliche. Wir haben jetzt den Zaun in uns, wir haben jetzt den Geist in uns. Und wir sind nicht angewiesen auf das Einhalten von gewissen Vorschriften. Wir orientieren uns immer wieder nach dem Gesetz, wenn wir erfahren wollen, was Gott wohlgefällig ist. Aber wir, das ist nicht unsere letzte Orientierung, sondern unsere letzte Frage ist, wie können wir Gott wohlgefällig sein? Aber dabei suchen wir das Ganze, durchforsten wir das ganze Bibelbuch, um zu erfahren, woran Gott Freude hat, damit wir ihm Freude machen. Wir dienen Gott, nicht indem wir einige Gebote halten, indem wir uns dann rausrichten, ja, welche Vorschrift können wir jetzt als erfüllt abhaken. Nicht so. Ich finde diese Mentalität immer wieder bei uns. Jeder von uns ist geneigt, so zu leben. Wissen Sie, wenn wir nicht Schritt halten mit unserem Herrn, wirklich im Wort Gottes leben, von Tag zu Tag, dass seine Worte in uns leben, lebendig sind, dass wir nicht gleichsam getaucht sind in das Wort Gottes, und wir nicht Schritt halten mit den Winken des Heiligen Geistes und ständig im Gebet bleiben, wenn wir nicht so leben, dann kommt sofort die Alternative. Dann kommt sofort die Neigung, nach gewissen Vorschriften zu leben. Bei einigen geschieht das in negativer Form. Die sagen dann, ich darf dies, ich darf das, und dann haben sie so abgehakt, ja. Aber sie orientieren sich immer noch negativerweise an Vorschriften. Sie dokumentieren nur ihre Freiheit auf diese Art und Weise und leben dann einfach gesetzlos, weil sie denken, das ist die Art und Weise, wie ein Christ lebt. Aber sie denken auch gesetzlich dabei, nur umgekehrt, und leben nicht wirklich nach der Liebe zu Jesus Christus. Das ist nicht, was sie motiviert, sondern sie haben eine Ideologie gemacht aus ihrer christlichen Freiheit. Wenn wir nicht wirklich unseren Blick auf Jesus Christus gerichtet halten und in Gemeinschaft mit ihm bleiben, dann werden wir immer dazu hin tendieren, gesetzorientiert, negativ oder positiverweise, werden wir immer dazu neigen, gesetzlich zu denken und zu leben. Diese Gefahr ist nie gebannt. Wir stehen immer in dieser Gefahr. Wir werden nie in Ruhe gelassen. Bis Jesus kommt, wird das so bleiben. Deshalb sind die solche Worte wie diese aktuell auch für uns. Auch wenn wir nicht gerade so massiv diese Irrlehre vor uns haben, dass wir jetzt zurückgeführt werden sollten nach zum Gesetz Moses. Wir sind die Beschneidung, die im Geiste Gott in Verehrung dienen und sich rühmen in Christus Jesus. Nicht rühmen auf das Gesetz, sondern wir rühmen uns des Messias, des Erlösers, Christus Jesus. Und sich nicht auf Fleisch verlassen. Und ihr in Philippi könnt euch doch verlassen, wir, die wir den Messias gefunden haben, wir Apostel und unsere Mitarbeiter aus dem Judentum, wir vertreten das wahre Evangelium des Messias und achtet nicht jetzt auf die anderen, die aus unseren Kreisen kommen, ob das von Jakobus ist oder von einem anderen. Jakobus ist auch ein wahrer Lehrer, aber einige meinen, er wäre anders gesinnt. Jakobus war eifrig für das Gesetz, aber in einem paulinischen Sinne, und das haben manche wohl nicht ganz erkannt, und haben wohl so getan, das steht in Galater, glaube ich, haben wohl so getan, als ob sie jetzt einen gewissen Apostel hinter sich hätten. Es war aber eine falsche Lehre. Und Paulus scheint den Philippern zu sagen, passt nur auf, wenn diese Leute zu euch kommen, achtet nicht auf sie, seht, macht einen Unterschied. Hört nicht auf sie, lasst euch nicht irreführen, lasst euch nicht wegziehen von Jesus Christus. Denn wir leben nicht nach einem System, wir leben nach einer Person. Wir sind nicht Idealisten, wir sind nicht Ideologen, wir sind nicht Leute, die nach einem Glaubenssystem leben. Wir leben nach einer Person. Und viele Christen vergessen das. und sind in einem gewissen Sinne dann auch schon judaistisch geworden. Paulus sagt zu den Philippern, passt auf, lasst euch von solchen nicht irreführen. Und in Vers 4 bis 14 gibt er nun sein eigenes Zeugnis, um diese Warnung von Vers 2 noch zu verstärken. Und in seinem eigenen Zeugnis kann er dokumentieren, was es heißt, auf Gesetz zu verzichten, auf alles im Leben zu verzichten, was einem ein Vorteil zu sein schien, um Jesus Christus zu gewinnen. Und hier wird eigentlich der Gegensatz ausgeweitet, denn es geht nicht mehr um Gesetz, sondern es geht jetzt um alles. Und da sind wir eingeschlossen. Die Vorteile des Gesetzes oder des Judentums sind nicht unsere Gefahr. Aber auch wir haben vieles, das sehr schnell an die Stelle von Jesus Christus kommen könnte, als etwas Interessantes. Und so sind wir im nächsten Text hier bis Vers 14 alle gefragt. Wiewohl ich Anlass zu Verlass habe, und zwar auf Fleisch. In Vers 4 bis 6 tut er einen Rückblick und er zählt einmal auf die Vorteile, die er früher vor seiner Bekehrung gehabt hatte als Jude. Ich hätte, wenn ich so leben wollte wie diese falschen Lehrer, die mit einer anderen Botschaft kommen, ich hätte ebenfalls Gelegenheit, mich zu rühmen. Dann hätte ich gar nicht Christ werden müssen. Ich hätte viel Grund, mich auf etwas zu verlassen. Und zwar auf Fleisch, das heißt auf das Irdische. Wenn ein anderer meint, Grund zu haben, sich auf Fleisch zu verlassen, ich habe mehr. Wenn jemand meint, jüdisch zu sein, dann habe ich am meisten Grund, jüdisch zu sein, denn ich war ein Israelit unter Israeliten. Aber ich habe auch darauf verzichtet. Das soll motivieren, überhaupt nicht einzugehen auf diese falsche Lehre. Denn wenn Paulus, der das meiste hatte am Judentum, wenn der alles aufgegeben hat, Christi wegen, dann soll man wissen, am Äußeren ist nichts mehr zu haben. Das bringt nichts. Es war alles ein Schatten hin auf Jesus Christus. Und im Alten Testament wie im Neuen Testament ging es immer nur um Jesus Christus. Und wenn Paulus den Kolossern nahelegt, das Wort Gottes reichlich unter ihnen wohnen zu lassen und nennt dieses Wort das Wort Christi, dann schließt das das Alte wie das Neue Testament ein. Es ist alles das Wort des Messias Jesus. Was sind seine Vorteile gewesen? Beschneidung am achten Tage. Von Anfang an alles ordentlich geschehen. Aus dem Geschlecht Israels, dem Stamme Benjamin, der dem Stamme Juda nahe stand. Nicht aus dem örtlichen Königreich, aus dem südlichen. Ein Hebräer der Hebräer. Nach dem Gesetz ein Pharisäer von der strengsten Sekte, also die wirklich das Gesetz einhalten wollten. Keine Liberalen wie die Sadduzäer, das waren die Bibelkritiker jener Zeit. Nicht so, die weder die Schrift kannten, wie Jesus sagte, noch die Kraft Gottes. Nach Eifer ein Verfolger der Gemeinde, hat sich ganz eingesetzt für Gott, versuchte ihm zu dienen. Nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig geworden. Nicht nur gewesen, geworden. Er hatte sich bemüht und kam dahin, dass er untadelig, natürlich in den Augen von Menschen, nicht in den Augen von Gott, das beschreibt er in Römer 7. Beim letzten Gebot konnte niemand ihn mehr beobachten, aber gerade da hat er seine totale Verdorbenheit erkannt. Du darfst nicht dich gelüsten lassen. Wer will das schon sehen, wenn mir nicht etwas gelüstet? Aber an dieser Stelle hat Gott ihm die Augen aufgetan. Aber sonst war er untadelig gewesen. Keine Götzen hat er im Haus gehabt. Ehebruch nicht begangen. Nicht gestohlen. Und so weiter. Gott eifrig gedient. Geworden untadelig im Gesetz. In den Augen der Pharisäer. Der anderen Israeliten. Aber jetzt ist es anders geworden. Jetzt kam die Wende. Und die beschreibt er in den weiteren Versen. Er bezeugt in den Versen 7 bis 11 seine Umorientierung. Zuerst berichtet er von seiner Entscheidung in seiner Bekehrung in Vers 7. Jedoch, die Dinge, die mir Gewinn waren, in meinen Augen waren sie ein Vorteil, ein Gewinn. Die Dinge habe ich Christi wegen, des Messias wegen, für Verlust geachtet. Das heißt, für Schaden. Etwas, das nicht Gewinn war, sondern wenn ich es hätte, dann wäre es für mich ein Verlust gewesen. Es wäre mir schädlich gewesen als Verlust. Ich habe es also aufgegeben vor den Toren von Damaskus. In kurzen Minuten alles dran gegeben. Bedenken wir einmal, was dort geschah. Paulus sagt, bei dieser Begegnung mit Jesus Christus, dem Lebendigen, dem Auferstandenen, zweimal Kyrios, das heißt Herr. Das erste Mal wurde er im zweifachen Sinne von seinem hohen Ross runtergeholt und musste also auf dem Erdboden liegen vor dem, der ihn gestellt hatte. Und er rief ihn, er hörte nur eine Stimme. Die anderen hörten zwar eine Stimme, aber verstanden nicht, was gesagt wurde. Sie vernahmen nicht genau, was gesagt wurde. Aber er verstand, was gesagt wurde. Es wurde sein Name gerufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sofort wird er auf eine Person fixiert, nicht eine Sache. Aber Paulus verfolgt keine Person in diesem Sinne. Er verfolgt viele Personen. Er verfolgt eine Gemeinde, nicht eine Person. Und jetzt sagt jemand, du verfolgst mich. Das macht ihn hellhörig und er fragt, wer bist du? Wir hätten gefragt, wer sind Sie? Ja, weil das die Höflichkeitsform ist. Und wir können uns das so vorstellen. Wer sind Sie denn? Und dann gibt Jesus sich, zeigt er, wer er ist, sagt, wer er ist. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann sagt Saulus, Herr, was willst du, dass ich tue? Und in diesem Augenblick, wo er Herr sagt, geschieht das, was er selbst beschreibt in Römer Kapitel 10, den Versen 9 und 10. Wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, was er jetzt glauben muss, denn er hat ihn vor Augen. Oder vor Ohren, besser gesagt. Er hat ihn vor sich. Denn Jesus ist nicht mehr ein Toter, wie er ihn wähnte, sondern er steht hier. Und übrigens wird jetzt seine ganze Theologie, seine spätere Theologie, hier geprägt. Denn hier erfährt er aus dem Munde dieses Herrn, dieses Messias, dass Gemeinde und Messias ein Guss sind. Denn er hatte die Gemeinde verfolgt, aber Jesus sagt, du hast mich verfolgt. Und seitdem weiß Paulus, dass diese zwei eins sind. Ist Christus für alle gestorben, dann bin ich gestorben. In ihm leben wir. Und wenn er dann sagt, wenn du glaubst, in Kapitel 10 im Römerbrief sagt er, wenn du von Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und mit dem Munde bekennst, dass er Herr sei, das hat er getan, so wirst du gerettet werden. Die eigentliche Bekehrung geschieht also in einem Nu vor Damaskus. Und er wird zu einem betenden Menschen. Luther kennzeichnet einen Christen als einen betenden Menschen. Das ist sein Beruf, so wie ein Tischler Möbel macht, sagt er. Ein Gärtner pflanzt Bäumchen oder was immer. Ein Christ betet. Das ist biblisch. Paulus ist Christ geworden, das heißt, er ist Beter geworden. Wenn Ananias zu ihm kommt und Jesus ihn ruft, zu Saulus zu kommen, dann sagt er betet. Du brauchst dich gar nicht zu fürchten. So hat Paulus eine Kehrtwendung gemacht. Er hat auf alles andere verzichtet. Das wurde sofort klar in Damaskus. Als seine Augen wieder sehend wurden und er wieder tätig werden konnte, hat er sofort Christus verkündet und hat sein bisheriges Leben hinter sich getan. Alles war weg. Ich habe in dem Moment auf alles verzichtet, alles drangegeben für diesen, der mir dort begegnete. Und jetzt kommt Vers 8. Diese Entscheidung vor den Toren von Damaskus getroffen, ist nicht nur eine Angelegenheit der Vergangenheit für Paulus. Vers 8. Jawohl. Und mehr. Ein sonderbares Wort hier im Grundtext, das im Deutschen nicht nur mit einem Wort übersetzt werden kann. Jawohl, und es kommt noch mehr, es ist noch mehr dazu. Und jetzt kommt die Gegenwartsform. Vers 7, Vergangenheit. Das habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Jawohl, und mehr. Ich bin dabei, stets. Ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen Christus Jesus, meinen Herrn. Er liefert mir immer zu neuen Grund, auf alles andere zu verzichten. Was es ist, auf das wir verzichten sollen, das bestimmt unser Herr. Da kann niemand von uns dem anderen vorschreiben, das möchten wir gern. Wir möchten das Heiligungsprogramm für den anderen aufschreiben, beziehungsweise mitschreiben. Ja. Da raucht jemand noch. Ich hab den Sieg bekommen, aber jemand anders raucht noch. Ja. Du darfst nicht rauchen. Ja, das ist vielleicht noch nicht dran für den Heiligen Geist. Du solltest getauft sein. Oh, so. Wusste ich nicht. Wir würden gern das Heiligungsprogramm, das Entwicklungs-, das Wachstumsprogramm für andere schreiben, mitschreiben. Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten unterscheiden zwischen dem, das schon allgemein bekannt ist, und dem, was gewissen Personen noch nicht bekannt ist. Gewisse Traditionen oder gewisse Gruppen von Christen legen Wert auf gewisse Sitten und Dinge, die nicht vorkommen sollten oder vorkommen sollten. Ich habe das gestern versucht, ein wenig zu schildern, als ich vom Osten berichtete. Da wird Wert gelegt auf Äußeres. Ja. Nun, das ist für sie wertvoll. Da wird ein Christ beurteilt nach gewissen Regeln gleichsam. Dort muss ich darauf hinweisen, dass darin unser Leben mit Christus nicht besteht. Aber ich frage mich, habe mich gefragt, und wenn Jesus wollte, dass die Frauen Kopftücher tragen, wären sie bereit, den Kopftuch zu tragen? Wenn Jesus es wollte, würden sie es aus Liebe zu Jesus tun? Das sind Fragen, die uns betreffen. Ja? Irgendjemand hat nicht recht, wenn wir nicht derselben Meinung sind. Und sagt aber gerade der Philipperbrief, dass wir alle Christen waren. Denn dieser Philipperbrief ist nicht nur in unserer Bibel. Der ist in jedem Neuen Testament, das überall in der Welt hinkommt. Und da sind alle Christen heute vom Philipperbrief angesprochen. Und jeder von uns soll der gleichen Meinung sein. Es darf nicht verschiedene christliche Traditionen geben. Es darf nur eine Sitte geben. Paulus schreibt an die Korinther, das ist bei allen Gemeinden so. Jetzt müssen wir uns einig werden über was Paulus sagt. Wir sind es nicht immer. Wir sollten versuchen, uns einig zu werden. Und das ist die Frage, würde ich es aus Liebe zu Jesus tun? Mir ist aufgefallen, dass manchmal der Eifer sehr fleischlich war. Es ging nicht. Ich fragte mich, ist es wirklich die Liebe zu Jesus, die sich so ereifert? Ich weiß nicht, wie sie das beim Brotbrechen hatte. Aber dort muss das Brot unbedingt gebrochen werden. Wehe, wenn es geschnitten wird. Ja. Das ist sakral, das ist nicht mehr sakral. Das ist unheimlich. Ich habe ihn versucht zu erklären. Ich wusste nicht, wie dass es so schlimm war, dass ich in ein Bienennest fast gestochen hätte. Also ich versagte, ich wurde gebeten, über das Abendmahl zu sprechen. Das Mahl des Herrn. Und dann habe ich gesagt, ob es gebrochen wird oder geschnitten wird. Natürlich steht geschrieben, Jesus hat das Brot gebrochen. Aber warum? Weil es hart war. Ja. Es war ein Fladen. Sie können es nicht schneiden. Auch wenn Sie das Messer anlegen, es wird gebrochen. Ja. Es war nicht weich. Und übrigens ist das Wort, der Begriff Brotbrechen einfach, auch im Alten Testament, eine Art Signal, Das war ein Vorgang, der am Anfang einer Mahlzeit stattfand. Zuerst der Segen und dann wurde das Brot gebrochen. Und das war das Signal, dass man jetzt anfangen durfte zu essen. Und so ist dieses Wort ein Begriff für Essen, für eine Mahlzeit geworden. Aber Jesus ist auch durchschnitten worden, nicht nur gebrochen worden. Natürlich sagt er, dies steht für meinen Leib, der für euch gebrochen wird. Ja? Aber was geschah mit seinem Leib? Er wurde zerschnitten von der Peitsche, vom Speer und so weiter. Und symbolisch ist durchaus, auch wenn wir das Messer ans Brot legen. Aber nein, es muss gebrochen werden. Ja? Da wird man hitzig. Und es stand hinterher, als die Fragen kamen, eine Frau auf. Und ich sagte dann am nächsten Tag, also was in einigen Kreisen bei uns hier, was hier geschehen, das wäre in einigen Kreisen bei uns nicht geschehen. Denn von vornherein ist die Frau, darf die Frau nicht in der Versammlung sprechen. Ne? Da haben sie wohl einige geschmunzelt. Ne? Dort darf die Frau unter Umständen auch aufstehen. Nicht das Wort verkünden, aber in dieser Fragestunde durfte sie sprechen. Es war eine Neubekehrte, die sich sehr darüber auflehnte, dass ich gesagt hatte, man durfte auch unter Umständen schneiden. Ja? Und dann merkt man etwas von diesem Eifer für die Regel oder sprich Gesetz. Aber jetzt transferieren wir das einmal zu uns. Wo ist ein Eifer bei uns? Und in welchem Zeichen geschieht ein Eifer? Darf ich die Frage auch immer hier so stellen? Warum haben Sie gewisse Sitten in dieser Gemeinde? Oder warum haben wir gewisse Sitten in unseren Gemeinden, wo ich herkomme? Ja? Warum tue ich überhaupt irgendetwas? Was treibt mich? Diese Frage muss ich mir immer wieder stellen. Wenn ich mich ereifere in einem Gespräch, muss ich mich fragen, was stand dahinter? War es der Eifer um Herbert Janssens Ehre? Oder war es wirklich die Liebe zu Jesus Christus? Paulus sagt, ich bin bereit, stets auf alles zu verzichten, damit ich Jesus Christus gewinne. Er liefert Jesus Christus liefert Paulus immer wieder neue Gründe, auf alles verzichten zu dürfen. Denn Jesus wird ihm lieber und lieber Tag für Tag. Und da ist die Frage, wie gestern Abend auch, als wir sprachen über seid froh im Herrn. Was ist es, das mich froh macht? Was holt mich vom Hocker? Sagen Sie doch hier, in diesen Gegenden so. In gewissen Gegenden sagt man das so. Ja. Was bringt mich, ja, was regt mich auf? Ist es nicht meistens die irdischen Dinge? Kaum sind wir aus der Andacht oder aus der Versammlung draußen, dann kommt schon die irdische Thematik ins Gespräch, nicht wahr? Nun, sie muss früher oder später ins Gespräch kommen, das stimmt. Aber wie weit im Hintergrund ist Jesus gerückt? Kann er sehr schnell in den Vordergrund rücken? Oder was braucht es, damit wir wieder an Jesus denken? Oder wenn jemand plötzlich ein Gebet anregt, wollen wir noch zusammen beten oder wollen wir doch zusammen beten? Ob noch oder doch. Ja. Ist das etwas Neues für mich, etwas Fremdes? Bin ich verlegen? Ist das nicht am Platz? Wir gehen aus dem Haus oder sind dabei, aus dem Haus zu gehen. Dann sagt der Hausherr, wir beten noch, bevor wir rausgehen. Das war die Sitte da. Ich war das nicht gewohnt, aber ich fand das schön. Da haben wir gebetet. Einige Leute beten, bevor sie losfahren mit dem Auto. Schön. Ist das fremd, wenn das plötzlich kommt, dass jemand vorschlägt zu beten? Ich habe es erlebt, dass wir im Kreis sind und plötzlich sagt ein Bruder, wir beten. Schön. Wenn Leute immer Jesus im Kopf haben, die Gedanken nie weit weg von unserem Herrn sind, dann ist es gar nicht fremd, etwas Plötzliches vom Herrn zu sprechen. Dann ist er immer einer in der Gesellschaft. Wenn die Gedanken bei ihm sind. Das ist die Frage, die hier angesprochen wird. Liefert mir Jesus tagtäglich Grund, bereit zu sein, auf alles zu verzichten? Wir kommen vielleicht nicht in diese, in diesen Test hinein, aber wenn wir hineinkommen, dann kann es mitunter sehr dramatisch werden, weil wir gewohnt sind, alles zu haben. Eine Missionarin im Osten sagt, die Leute hier sagen, die Leute im Westen wären gar nicht froh, weil sie alles hätten. Die verstehen gar nicht, sich zu freuen, wenn sie etwas bekommen. Sie haben ja alles. Aber wo man nicht alles hat und wo man sehr wenig hat, dann freut man sich wirklich, wenn man etwas bekommt. Und wenn ich drüben gewesen bin und dann auf manches verzichten musste, dann muss ich mich auch fragen, ist das wirklich nötig, ja? Und wie reagiere ich dann darauf, wenn die Temperatur in der Wohnung entweder zu tief oder zu hoch ist, manchmal beides. Stellen Sie sich vor, es glüht fast vor Hitze, aber gleichzeitig ein kalter Zug. Ja? Wenn das nicht schädlich für die Gesundheit ist. Jetzt ist die Frage, muss ich das haben? Muss ich die richtige Temperatur haben? Ja, ich sage, meine Gesundheit ist auf dem Spiel. Muss ich denn gesund sein? Wenn Jesus mich hierher geschickt hat, darf ich nicht mein Leben lassen für ihn, auch auf diese Weise? Warum nicht? Das können Sie verstehen, ja? Muss ich denn ein bequemes Auto haben? Oft sagt man, Sie haben lange Beine, sitzen Sie doch vorne. Aber ich kann auch hinten sitzen. Ganz krampfhaft. Ja? Das geht. Ich soll es nicht wegen meiner Beine. Damit ich nicht wieder eine Thrombose kriege. Aber warum könnte ich nicht wieder eine Thrombose kriegen? Ja, dann könnte ich eine Embolie kriegen. Ja, und dann? Ja, dann könnten sie sterben. Und dann wäre ich bei Jesus. Das sind nicht die wichtigsten Dinge. Die Temperatur im Raum, das Essen auf dem Tisch. Es ist nicht immer, wenn man auf Reisen ist, in anderen Ländern ist, so wie man das gewöhnt ist. Hier haben wir alles schön und sauber und genauso, wie wir es haben möchten. Aber in anderen Ländern ist es nicht immer so. Es sind ganz andere Sitten. Und dann adaptiert man sich, passt man sich an. Es muss nicht immer so sein, wie mein Leib es wünscht. Ich muss bereit sein, auf mein Leben, auf alles, was zu meinem Leben gehört, zu verzichten. Ich muss nichts haben. Ich muss nichts haben. Ich brauche nur Jesus. Ich denke, es war der Psychologe Lawrence Crabb, der sagte, ein Mensch braucht nur zweierlei, Gott und das, was Gott ihm geben will. Nichts mehr. Sie brauchen nichts mehr. Was Gott uns gibt, Psalm 23, Vers 1, das ist genug. Wenn ich den Hirten habe, dann habe ich keinen Mangel, weil er das Wort Mangel in meinem Leben definiert. Nicht ich. Nicht David, sondern der Hirte definiert das Wort Mangel in meinem Leben. Und wenn er der Hirte ist, dann habe ich wirklich genug. Und vergleichen Sie damit oder als Parallelstelle gebrauchen Sie dazu Habakuk, ich denke, es sind die letzten Verse in Kapitel 3. Und wenn keine Feigen am Feigenbaum sind und nichts im Stall ist für das Vieh, wenn keine Ernte da ist, nichts mehr ist, so will ich mich dennoch freuen in Jahwe, meinem Gott. Römer 1, sie liebten die Schöpfung mehr denn den Schöpfer. Und Habakuk sagt, ich liebe den Schöpfer mehr als die Schöpfung. Darauf kommt's an. Unsere Leiblichkeit ist eingebettet in einer Diesseitigkeit. Und beide gehören zusammen. Und wir müssen bereit sein, auf unsere Umwelt zu verzichten, aber auch auf unsere Leiblichkeit. Wir müssen nicht in diesem Leib bleiben. Das ist, was es heißt, alles dran zu geben. Und jetzt wird der Herr sagen, wo der Test bei uns allen kommt. Damit klar wird, ob ich wirklich Jesus liebe oder ob etwas anderes seinen Platz eingenommen hat. Jedoch die Dinge, die mir Gewinn waren, die habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Jawohl und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen, Jesus. Kennen auch heißt auch zu erleben. Ihn von Tag zu kennen, Jesus Christus, meinen Herrn. Wenn Jesus Christus Herr geworden ist, dann ist Herbert Janssen nicht mehr oberster Befehlshaber und auch niemand anderes. In der Gemeinde Jesu darf nur er bestimmen. In meinem Leben darf er nur letztlich bestimmen. Dessentwegen ich alles verlor, Vergangenheitsform, und Präsens, ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, Vers 9. Damit eines Tages es immer noch so ist, dass er mein Gewinn ist und ich dann in ihm immer noch erfunden werde. Das ist das Ziel, das er vor Augen hält, wovon er dann gleich mehr spricht. Aber jetzt wollen wir heute Abend wieder einen Strich ziehen.